Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Streifendienst 1902, dem MSV-Talk. Ich werde heute mit David hier nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, was am letzten Wochenende passiert ist. Ein schönes, langes Pfingstwochenende liegt hinter uns. Freue mich, dass du wieder in den heiligen Hallen von Studio 47 mit dabei bist. David, hi.
Hallo Tim, grüß dich. Ja, sozusagen das Grande Finale auch für uns in dieser Saison. Nochmal alles so ein bisschen Revue passieren lassen, aber natürlich auch schon einen kleinen Ausblick wagen. Was steht denn uns bevor? Sommervorbereitung etc. pp. Insofern könnt ihr da draußen gespannt sein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Wochenende sehr viel, außer jetzt am Samstag, wo ich da war, danach im Pfingsten Handy-Detox betrieben. Also ich habe tatsächlich wenig ins Handy geguckt. Dementsprechend musst du an manchen Stellen heute aushelfen ganz stark, denn du bist ja ganz aktiv gewesen. Erstmal müssen wir natürlich sagen, du hast es gerade schon angeschnitten, es ist die letzte Folge vorerst hier im Studio, wie ihr es kennt, hier bei Studio 47. Dafür möchten wir erstmal uns herzlich bedanken, also an alle, die auch hinten im Schnitt stehen und das möglich machen, dass jede Woche eine neue Folge auch bei YouTube erscheint. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung. Und dann wollen wir natürlich auch so ein bisschen, ja, also nicht wehmütig sein, aber dann auch nach vorne gucken, weil wir werden dann ab der nächsten Saison voraussichtlich im eigenen Studio sitzen, das gerade noch für uns gebaut wird im Silberpalais in der Innenstadt am Hauptbahnhof. Aber dementsprechend wollten wir natürlich nochmal sagen, vielen lieben Dank, dass wir das hier machen durften und dass wir hier unseren ersten Schritt Richtung YouTube wagen konnten. Ich hoffe, euch hat das hier schon mal gefallen. Und natürlich möchte ich dann in dem Punkt auch sagen, vielen Dank, ihr habt es möglich gemacht. Ich habe es letzte Woche, glaube ich, gesagt, haut mal bitte die Subscriber-Zahlen ein bisschen nach oben auf die 700. Und das hat tatsächlich geklappt. Der nächste Schritt wäre natürlich die 1000, weil wir sind ja bei fast 2000 Aufrufen allein bei YouTube jede Woche. Das heißt, jeder Zweite hat noch nicht abonniert. Also wenn ihr Bock auf mehr hiervon habt, dann abonniert sehr gerne und über ein Like freuen wir uns natürlich auch. Das heißt auch, dass wir dann weiter wachsen können und auch nächste Saison weiter mit euch wachsen und da freuen wir uns drauf. So, ganz lange Rede, gar keinen Sinn. Erstmal müssen wir einen Glückwunsch aussprechen an beide MSV-Teams. Also die meisten werden es mitbekommen haben. Der MSV hat am Samstag den Niederrhein-Pokal geholt. 4:1 gegen St. Tönis. Ungefährdeter Sieg, würde ich mal sagen. Ein schöner Sommerkick. Und auch die Frauen haben den Niederrhein-Pokal geholt. Das heißt, es gab das Niederrhein-Pokal-Double. Ein 3:1 gegen den Landesligaspitzenreiter TSV Solingen gab es am Ende. Du warst dabei.
Ja.
Damit wollen wir doch erstmal starten. Deine Impressionen.
Ja, also erstmal unfassbarer schöner Rahmen. Ne? Fand ja an der Westender Straße statt. Waren so rund 800 Zuschauer da. Sommerliche Temperaturen, also insofern Sonnencreme, Wasser waren an diesem Nachmittag deine besten Freunde, musste man wirklich so krass sagen. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht so ein bisschen einen kleinen Sonnenbrand.
Ja, ein bisschen verbrannt. Warst du nicht richtig eingecremt?
Ja, das wollte ich nämlich sagen. Also eingecremt habe ich mich schon, ne? Aber du siehst dann hinterher, das ist so der klassische Fail. Ich weiß nicht, ob du das aus dem Urlaub kennst. Die Füße vergisst du einzucremen, wenn du aber am Meer liegst und Füße kommen unter dem Sonnenschirm hervor, ja, dann hast du den Salat, ist mir auch schon passiert. Und es ist auch sehr schmerzhaft, die Wochen danach die Schuhe zu kommen. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Aber nein, ein sehr, sehr schönes Fußballspiel, auch gefühlt die Tore waren immer, das nächste war immer besser wie das davor. Also wirklich überragend, was die MSV-Frauen da auch geleistet haben. Doppelpack von Julia Hülsken und dann am Ende in der ersten Halbzeit war das sogar noch das dritte Tor von Sophie Schneider. Also stand 3-0 zur Pause. Die Solinger haben dann noch im zweiten Durchgang den Ehrentreffer erzielt. Wobei man dazu sagen musste, dass Solingen gerade hinten raus, wo die Kräfte vielleicht auch so ein bisschen schwanden, die auch durchaus noch die ein oder andere Top-Möglichkeit hatten. Also das Ergebnis sieht relativ souverän aus, aber es hätte auch noch mal knapper werden können. Aber all in all eine tolle Stimmung, eine tolle Leistung von den MSV-Frauen. Und wir können es an dieser Stelle noch mal wiederholen. Vor allem in der neuen Saison, geht auch gerne mal da zum Spiel vorbei. Das ist eine coole Truppe mit einem coolen Trainer. Ich habe im Anschluss mit der Kapitänin Chloe Rickes gesprochen, auch mit dem Trainer Tarek Abdel-Ruman. Also auch wirklich ganz tolle Charaktere, die da am Werk sind. Und der Erfolg spricht ja neben der Meisterschaft auch für sich. Man hat ja auch noch Chance auf das Triple. Also es gibt ja noch ein Kreispokalfinale und noch zwei Ligaspiele. Also wenn ihr es da draußen noch einrichten könnt. Drei Spiele haben die MSV-Frauen noch. Kommt da gerne doch einfach nochmal zu dem einen oder anderen Spiel vorbei. Und ansonsten haben wir auch da eine tolle Saison. Und nächstes Jahr dann in der Regionalliga, das ist ja bei den Frauen die dritte Liga in dem Fall, dann ja, sehr viele spannende Duelle, auch so mit zwei Vertretungen von Bundesligisten. Vielleicht ja auch so ein Duell gegen Borussia Dortmund mit Alex Popp möglicherweise. Ach, also okay. Da hast du auch noch so richtige Highlight-Spiele, wo es sich umso mehr lohnt, auch nochmal hinzugehen. Und diese Mannschaft, die hat es umso mehr auch verdient. Also auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Hast du die ein oder andere Mannschaft parat, die da in der Regionalliga spielt? Oder erwische ich dich damit komplett auf den falschen Fuß?
Also ich glaube, ich hatte mal, wie gesagt, Borussia Dortmund. Ich weiß gar nicht, ob das schon feststeht. Ich glaube, Borussia Mönchengladbach, die zweite spielt da, meine ich. Aber ansonsten erwischst du mich da relativ jetzt auf den falschen Fuß. Aber als ich mal so durchgescrollt war, hatte ich da, glaube ich, gesehen, dass da einige, vor allem, wie gesagt, Zweitvertretungen von Traditionsmannschaften, von Bundesligisten dabei waren. Und wenn man auch mal guckt, Borussia Dortmund, die steigen ja, kann man sagen, richtig fett ins Frauenfußballgeschäft ein, dass da auch neben Alex Popp da auch die ein oder andere vielleicht noch kommt, die auch schon Bundesliga-Erfahrung in irgendeinem Rahmen hat. Ne? Also insofern wird das eine absolut attraktive Geschichte. Und davon ja auch mal abgesehen, ne, die MSV-Frauen stehen ja auch im DFB-Pokal jetzt. Bei den Frauen habe ich jetzt gestern gelernt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, da ist die erste Runde quasi noch Playoff. Also es ist nicht wie bei den Herren, wo du gleich sofort einen Kracher bekommen könntest, sondern das würde erst in der zweiten Runde quasi passieren. Insofern, aber trotzdem, man hat es erstmal in den DFB-Pokal geschafft. In der ersten Runde, ne, muss man noch überstehen, bevor dann die Krachergegner kommen. Auch da drücken wir die Daumen, aber auch da in der neuen Saison schaut da gerne mal vorbei.
Ich schaue hier gerade mal auf die Frauenregionalliga West ist das Jahr. Da sieht es gerade so aus, als würde Köln 2 aufsteigen. Können die aufsteigen? Köln ist ja in der ersten Liga. Darf man dann in der zweiten Liga als zweite Mannschaft bei den Frauen sein?
Da bin ich jetzt überfragt, ehrlicherweise.
Dortmund tatsächlich Zweiter. Das ist aber nicht Dortmund 2. Das ist Dortmund an sich. So sieht das hier zumindest aus.
Also ja, wahrscheinlich wäre das dann genau diese Regel, dass Köln dann 2 eben
nicht. Ah, dass sie da nicht aufsteigen dürfen wegen einer Liga darunter. Das kann natürlich sein. Also wir haben Leverkusen 2, Bielefeld, Fortuna Köln, SGS Essen 2. SGS Essen ist abgestiegen aus der ersten Liga, ne?
Die erste Mannschaft.
Ja. Recklinghausen, Mecklenbeck, Vorwärts, Sporo Köln, Gütersloh, Rade. Und schlecht sieht es aktuell aus für Gladbach 2, Deutz 05 und ganz abgeschlagen der GSV Moers. Oder die GSV Pach. Hilfe.
Gerade mal drauf. Aber wie gesagt, es sind ein paar spannende dabei.
Ja, voll.
Auf jeden Fall. Und auch einige in der Region, sodass die Wege ja auch relativ kurz sind. Wobei es ist die Regionalliga West.
Ich wollte gerade sagen, also es ist.
Was erzähle ich da wieder für Quatsch?
Naja, aber gut. Bielefeld, Köln, ne, das sind so, klar, Regionalliga West, also Gütersloh, da fährst du schon gut anderthalb Stündchen hin, zwei Stündchen teilweise, ne. Aber ja, natürlich viel attraktiver als die Liga, die wir davor hatten. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt auf die nächste Saison. Und wir lösen natürlich unser Versprechen ein, dass der Streifendienst da als gute alte Event-Fans dann nächste Saison in der Regionalliga auch am Start sind. So, Du hast also das Pokalfinale der Frauen am Montag geschaut.
Ja.
Wo warst du denn am Samstag, David Müller?
Ja.
Hat doch der MSV, also die Herren, gegen St. Tönis gewonnen 4-1. Ich habe geguckt und David Müller war nirgends zu sehen.
Ja.
Erzähl
auch ein richtiger
Event unserer Community.
Zu dem großen Spiel. Nein, Quatsch. Nein, mein lieber Kollege Alex war natürlich vor Ort. Also es ist nicht so, dass wir da personell abrüsten, um Gottes Willen. Aber ja, wie es manchmal so ist, ich habe halt vor nicht allzu langer Zeit Tickets fürs DFB-Pokalfinale bekommen.
Du hast die gewonnen, ne? Oder du musst die werden ja so heißt, gelost, ne?
Na, was heißt gewonnen? Ich habe die halt regulär über die Bayern wurden sie mir zugeteilt, sagen wir es mal so.
Krass.
Es ist halt Sechser im Lotto, ne?
Also ich hab eine Karte damals zugeteilt bekommen für den MSV. Also das war auch mein Sechser im Lotto damals. Das kann ich auf jeden Fall irgendwie nachvollziehen, ja.
Und von daher bestand es bei mir dann natürlich darin, dass ich dann natürlich, als ich dann vorm Stadion frühzeitig da war und dann habe ich nebenbei natürlich über ein Handy ein bisschen MSV geguckt, Finaltag der Amateure selbstverständlich. Aber ansonsten, ja, galt mein Fokus diesem DFB-Pokalfinale. Und was ja jetzt...
Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich habe nach dem 1-0 nicht mehr hingeguckt.
Ja, okay, aber muss dazu sagen, also nach der ersten Halbzeit war es nicht unspannend. Ich würde behaupten, der VfB war nach der ersten Halbzeit sogar leicht besser.
Wie gesagt, da fand ich auch, aber dann hast du dann halt Spieler wie Kane, die dann einfach den Unterschied im Zweifel nochmal machen.
Ne? Ja, und das Spielfeld hast du im zweiten Durchgang halt nicht mehr so gut gesehen.
Dein Fußballherz lachte oder frohlockte dann dieses Wochenende auf jeden Fall mehrfach. Einmal DFB-Pokalsieg von den Bayern und natürlich dann einmal Tottenhams Nicht-Abstieg. Auch darüber ärgere ich mich, weil da deswegen die Hammers abgestiegen sind. Ja. Ey, also es kann doch nicht wahr sein.
Und für dich war es doppelt schlimm, weil Chelsea spielt nicht mehr international. Insofern war die Saison für uns beide verschenkt. Ich kann immerhin aber noch mit einem Jubler rausgehen, weil wir nicht abgestiegen sind und du kannst aber gar nicht
Chelsea, wie gesagt, dann muss ich ja dazu sagen, also natürlich ist der MSV die ganz große Liebe, aber so ein bisschen schiele ich dann immer noch nach England, Chelsea, London und...
Ist ja bei mir genauso dann.
Und dass man es gegen Sunderland dann nicht schafft, egal. Aber West Ham abgestiegen, dafür Tottenham weiter drin. Du freust dich diebisch, ich find's super schade für die Hammers. Jetzt werden Bubbles in der zweiten Liga geblowt, mindestens eine Saison. Ich glaube, das letzte Mal sind die vor 2011 oder so abgestiegen.
Aber geiles Duell mit Millwall dann.
Ach ja, stimmt, das Millwall-Duell gibt's dann auf jeden Fall nächste Saison wieder. Ja, hey, ja, naja. Kleiner Exkurs auf jeden Fall in die Zweitvertretung unserer Herzen oder in deine Erstvertretung, wie wir wollen. Jetzt wollen wir natürlich aber auch auf das Spiel gucken, das du schändlicherweise einfach verpasst hast. Also wir müssen ja nicht groß in die Analyse gehen, würde ich sagen. Oder was sagst du? Also, wenn wir mit dieser Leichtigkeit, das ist natürlich jetzt ein Take, den man jetzt gut sagen kann, wenn wir mit dieser Leichtigkeit gegen Viktoria Köln teilweise gestartet wären oder auch mit so einem Wirkungstreffer, dann würden wir vielleicht jetzt hier noch anders stehen, dann würden wir vielleicht heute Abend in der Relegation gegen Fürth stehen. So muss man einfach sagen, 4. Minute ging der MSV in Führung. Simon Simala hat sich auf dem rechten Flügel durchgesetzt, ins Zentrum geflankt und Patrick Susek schießt 1:1. Und dann in der 33. Minute gab es, Ironie off, einen Elfmeter. Und Ironie wieder an, weil freue ich mich einfach. Ist das nicht schön? Also wie ironisch kann etwas sein? Also
ja, verstehe ich irgendwie. Ich habe ja auch im Anschluss von vielen dann gelesen, hoho, ein Elfmeter, wo ich mir dann aber auch wiederum dachte, Leute, im Niederrhein-Pokal haben wir schon 2 Elfmeter gekriegt in dieser Saison. Insofern war es auch wieder unspektakulär.
Ja, klar. Ne? Aber jetzt gerade nachdem mit dem Viktoria Köln-Spiel auch noch irgendwie im Nacken, ne, mit dieser ganz klaren Szene an Lobinger, da denkt man sich so...
Ja. Aber Sasa offensichtlich ein sehr guter Elfmeterschütze. Ja. Ne? Also der war sehr souverän geschossen. Torwart hatte die Ecke auch. Also
ich glaub, kann man sich auch im Hinterkopf... Ich glaube, er hatte in Dresden teilweise auch schon mal Elfmeter geschossen. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hatte in Dresden dann auch schon mal den Ball vom Punkt genommen. Und dann, zweiter Durchgang, ging es eigentlich direkt so weiter. Ne? Relativ schnell, Patrick Susek, 47. Minute, 3:0. 4 Minuten später dann als Assistgeber in Aktion, Simon Zamala... Zum 4:0, also das war auch so ein bisschen das auffällige Duo. Dann tatsächlich Simala Susek, muss man wirklich sagen, hatten viele Aktionen, wo man sagte, boah, haben, ne? klar, die freuen sich darüber, dass sie so viel Platz haben. Ich erinnere mich auch noch an eine Situation von Susek, wo der irgendwie alleine auf die Hintermannschaft von St. Tönis zuläuft und dann so einen riesen Haken schlägt und die alle irgendwie naht. Kannst du natürlich gegen eine Mannschaft aus der fünften Liga machen. Ich weiß nicht, gegen eine dritte Ligamannschaft.
Schwierig.
Ja, schwierig, dementsprechend klar. Ne? Und dann natürlich auch noch mit dem, ja, mit dieser komfortablen Führung im Rücken. Es war einfach super krass sommerkickig. Ja, und dann Alias Zazar hatte dann, ich weiß gar nicht, hatte der in der Liga ein Tor? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Diese Frage müssten wir beantworten, aber ich gucke auch noch mal eben schnell.
Ich meine, einen Treffer hätte er gemacht.
Ich weiß gar nicht, ob das...
Dunkel, aber ich weiß
meine nicht, auch. Ja. Ich meine, er hatte auch eins. Während hier mein Computer noch so ein bisschen rödelt, können wir ja schon mal weitermachen. Das 4:0 war dann nicht der Endstand. Es gab noch ein 4:1. In der 88. Minute war es ein Tor von Luis Angel Montenegro Romero. Ein wunderschöner Name.
Ja.
Die haben sich da auch sehr drüber dann gefreut.
Ja,
aber wie gesagt, für beide Mannschaften ging es jetzt ja nicht mehr um irgendwas. Beide spielen nächste Saison im DFB-Pokal und dementsprechend, ja, geschenkt. War irgendwie fast noch zarte Stimmung, irgendwie nicht mal Abbruch, sondern dann war irgendwie auch St. Tönis noch irgendwie gefühlt noch mal ein bisschen glücklicher. Dann war alles fair. Wirklich eine schöne Atmosphäre. Und ja, ich finde, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Ich fand schön, dass, nicht so schön fand ich, dass Jessen scheinbar was an der Schulter hatte. Der musste schon relativ früh ausgewechselt werden. Ist natürlich bei so einem fast freundschaftlichen Kick echt schade. Wurde dann von Gakan ersetzt, der ja auch verabschiedet wurde. Und da wollen wir natürlich dann gleich auch noch mal gucken. Ich muss hier aber einmal ganz kurz schauen, dass ich diese Statistik hier finde. Warte mal, du kannst ja schon mal bisschen weitermachen.
Ich kann mal an der Stelle sagen, ne, also wie gesagt, wir werden ja den Kader gleich mal vom Kopf auf den Fuß, auf die Füße stellen.
Zwei Tore. Guck mal, da sind wir ganz schön schlecht informiert. Ich schau gerade mal, gegen wen das nochmal war. Es werden jetzt hier wahrscheinlich schon alle Leute in die Kommentare gehackt haben.
Natürlich.
Gegen Schweinfurt.
Ja.
Und gegen Alemannia Aachen, klar. Das Spiel habe ich komplett verdrängt.
Stimmt.
Nach seiner Rotsperre.
Stimmt.
Ja. Guck mal.
Tja, Saison war lang für alle.
Aber jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich steht es jetzt schon dann fünfmal in den Kommentaren. Aber wir haben es auf jeden Fall, halten es hier mit nach. Es sind zwei Tore auf jeden Fall in 15 Spielen.
Genau. Wollen wir mal zu den Spielern kommen, die verabschiedet wurden. Also wie gesagt, wir werden gleich ja einmal durch den Kader auch gucken, wo sollte es Bewegungen geben, was war gut diese Saison, was nicht so gut. Fangen wir, glaube ich, mal mit diesen fünf Spielern an, die schon offiziell verabschiedet wurden. Hast es ja angesprochen, Mert Göckern, Dominik Becker, Leon Müller, Florian Egerer und Steffen Meuer. Ich glaube, fangen wir vielleicht mal bei Dominik Becker an. Hatte ja jetzt nur einen Kurzeinsatz gegen Hoffenheim. Ansonsten glaube ich, viel mit Verletzungen zu kämpfen. Es ging ja los mit diesem Pferdekuss, dann mit dieser Wadenverletzung. Von daher, gut, kann man sagen, ja, hat sich jetzt nicht so gelohnt, ist ja im Winter gekommen. Aber ich sag mal so, ja, passiert.
Das war leider einfach Pech, muss man einfach sagen. Ja.
Bei Göckern finde ich das irgendwie interessant. Also da habe ich auch den einen oder anderen Kommentar gelesen, auch von euch aus der Community, die das nicht so nachvollziehen konnten. Allerdings auch hier das Ding mit der Bauchmuskelzerrung, die auch sehr lange ihn zu einer Pause gezwungen hat. Und er kam dann halt immer wieder mal sporadisch rein, dann auch mal zeitweise wieder nicht. Wir werden vielleicht zum Abschluss ja auch zu diesem System von Dietmar Hirsch allgemein, das ja im Prinzip gerade offensiv viel ja auch rotiert wurde, also auch teilweise die ganzen Mannschaftsteile immer wieder gewechselt wurden. Und da spielte er natürlich auch immer mit rein, dass er dann teilweise da keine Rolle gespielt hat. Vielleicht, bevor ich zum nächsten Namen gehe, dein Take erstmal dazu.
Tatsächlich, zu Göckern finde ich es tatsächlich sehr schade. Ich finde, der war einer für mich, wo ich gesagt hätte, den müsste man doch halten, weil ich fand eigentlich immer, wenn er im Spiel war und immer, wenn er spielen konnte, er kann ja auch Sechser spielen, fand ich, hat er seine Rolle immer gut gemacht. Er ist natürlich nicht so offensiv, muss man sagen, wie Josh Kuhn. Aber auf der anderen Seite finde ich ihn trotzdem, also ich fand, er war immer eine Bank. Es ist schwierig, das bei den Einsätzen, die er hatte, ja, so genau runterzubrechen, würde ich sagen. Ich fand es bei allen, die gegangen sind, muss ich aber sagen, bei ihm hat es mir am meisten geschmerzt.
Da würde ich vielleicht das auch bei mir auf Steffen Meuer übertragen, werde ich aber gleich dazu noch was sagen. Vielleicht machen wir an der Stelle weiter mit Leon Müller. War ja am Anfang viel raus wegen muskulärer Probleme. Dann hatte er mal so eine Phase, wo er vor allem auf der 6 auch sehr viel diesen spielerischen Part übernommen hat. Dietmar Hirsch hatte ja eine ganz hohe Meinung auch von ihm. Aber auch da muss man gerade hinten raus sagen, hat sich das sehr schnell auch wieder eingedampft. Ne? Also hinten raus teilweise kaum noch im Kader gewesen. Wurde hier und da mal sporadisch mal eingewechselt. Aber das war ja eine Personalie, glaube ich, wo es jetzt einen keinen unbedingt überrascht hat, dass da der Abschied verkündet wurde. Und leider muss man das auch zu Florian Egerer sagen, der auch mit, ich glaube, der hat 4 Spiele in dieser Saison gemacht, wettbewerbsübergreifend, aber der auch so ein Pech hatte mit Muskelfaserriss, Achillessehnenriss. Also ja, in der Saison eigentlich nie richtig verfügbar. Und das kannst du vielleicht oder ihr da draußen besser bestätigen als ich. Er war ja offensichtlich eine große Säule in dieser Regionalliga-Saison. Und dass das jetzt in dieser Drittligasaison auch aufgrund der ganzen Verletzungen da so komplett weggebrochen ist, ist unfassbar schade. Aber aus Vereinssicht natürlich eine nachvollziehbare Entscheidung.
Florian Egerer war tatsächlich auch mal so ein bisschen das Herzstück von Meppen. Und deswegen hätte ich auch gedacht, dass er auch in der dritten Liga auf jeden Fall nochmal eine Rolle für uns spielen kann. Bei Egerer muss man sagen, tut's mir auch irgendwie leid. Aber aufgrund dieser wirklich langen Verletzungshistorie nur ein Spiel für den MSV gemacht in der dritten Liga in dieser Saison. Da muss man ganz ehrlich sagen, klar, dass der dann wahrscheinlich derjenige ist oder einer derjenigen ist, der geht. Da kann ich es verstehen. Ich wollte auch noch einmal zu Müller. Ich fand, wenn er da auf dem Platz stand, beim Runenball sehr stark auf jeden Fall. Und auf jeden Fall kein Spieler, wo ich jetzt sagen würde, oh Mann, wenn der auf den Platz kommt, da bibbern mir die Knie. Auf der anderen Seite ein Spieler, der auf jeden Fall lieber eher den Sicherheitspass spielt. Also der jetzt es nicht so schafft, den Raum vor sich dann so zu deuten oder vielleicht auch die technischen Fähigkeiten so hat, um ja gewisse Räume zu öffnen und Räume zu finden. Also da sah ich schon ein paar Defizite, aber ich fand ihn gerade als Abräumer und als Sicherheitsspieler wichtig und wenn man ihn braucht, auch da. Zu Matt Göcker nochmal, weil ich jetzt hier gerade noch mal drauf geguckt habe. 26% Startelfquote. Ne? Ich fand ihn trotzdem bei den Sachen, die er mitgemacht hat, er hat in der dritten Liga eine Vorlage zumindest. Ich fand ihn irgendwie, hat er mir immer gut gefallen. Sagt uns doch gerne mal, wie ihr die Abgänge jetzt bewertet. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Es ist ja schwierig, auch wenn man auf die Statistiken guckt, gerade bei den Leuten, die gehen, die haben ja teilweise sehr wenig Spielzeit. Trotzdem, wenn sie gespielt haben, hat man ja ein Gefühl. Ne? Und du hast es bei Meuer, da kommst du ja gleich noch zu, hast es bei Meuer getan. Wir haben es, oder beziehungsweise ich hab das ganz stark bei Göckern. Aber ich kann das bei Meuer verstehen. Entschuldigung.
Ja. Nee, alles gut. Wenn du mir da schon die Brücke baust, auch eher hinten raus ja fast gar nicht mehr gespielt. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil auch er ja eine, gerade offensiv, eine brutale Flexibilität hatte, wenn du dich daran auch erinnerst, als er auf einmal gegen Alemannia Aachen, was ja gar nicht ungewöhnlich ist, weil er ja per Beschreibung ja eigentlich ein Stürmer ist. Es war ja eher ungewöhnlich, dass er am Anfang auf dieser Doppel-6 angefangen hat. Aber als er dann auf einmal vorne im Sturm gespielt hat oder wieder gespielt hat, dann da auch gut performt hat. Und insofern bei Meuer finde ich es wirklich schade, dass es da hinten raus aufgrund auch natürlich der ganzen Kaderbewegungen, dass er da nur noch wenige Einsätze bekommen hat, weil ich glaube, seine Flexibilität hätte auch in der nächsten Saison gut geholfen. Aber wenn du dann, und wir werden den restlichen Kader auch nochmal angucken, kann man das auch irgendwie nachvollziehen. Aber er ist so ein bisschen, glaube ich, auch ein Opfer, wie gesagt, dieses Systems. Es haben viele Spieler so immer so starke Phasen und schwache Phasen gehabt. Und in die schwachen Phasen kamen dann genau andere Spieler wieder rein.
Ja.
Und so war das in dieser Saison immer in diesem Wechsel drin. Deswegen macht es auch, wenn wir gleich auf den restlichen Kader gucken, so schwierig, auch hier von den Namen zu sagen, wer ist denn dauerhaft in der nächsten Saison für die dritte Liga eigentlich, ich formuliere es jetzt mal krass, gut genug überhaupt.
Es wäre ja auch für die Ansprüche, die wir haben.
Ja, es wäre auch sehr spannend gewesen. Deswegen ist vielleicht gut, dass der MSV nicht in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist, weil ich hätte gar nicht sagen können, wer ist es eigentlich. Wer hat die Qualität potenziell für die zweite Bundesliga, wenn ich es bei vielen Spielern in der dritten Liga nicht mal abschließend über die Saison sagen kann? Ne? Also von daher, ist das ein sehr spannendes Puzzlespiel, was sie gerade machen. Wenn wir auch nochmal angucken, es gibt ja auch noch vier Personalien, wo die Verträge jetzt ja auch noch im Juni auslaufen. Also Julius Paris, Dominik Kota aufgrund der Leihe natürlich, wo ja Chris Schmoldt gesagt hat, den würde er gerne halten wollen. Was machen wir mit einem Max Dittgen?
Und er macht ja gerade einen Trainerschein, glaube ich.
Ja.
Also es könnte mir vorstellen, dass ein Max Dittgen einen Anschlussvertrag bekommt, der vielleicht schon darauf schielt, dass man vielleicht irgendwo im Nachwuchs dann vielleicht als Trainer Fuß fasst. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Also ich glaube, der schaut schon auf die Karriere nach der Karriere.
Also das wäre, finde ich, eine gute Lösung. Und was mich auch überrascht hat, Thilo Töpken. Also dem würde ich auf jeden Fall noch einen Vertrag geben. Ich finde, den hat er sich, wenn du am Anfang der Saison dir die Leistung anguckst, jetzt aber auch wieder hinten raus.
Ja.
Es kann nicht schaden, so einen zu haben.
Wie gesagt, das ist ja das, was du sagst. Das ist ja auch das, womit ich mich gerade bei so einer Leistung von Gökhan gerade schwer tue, wie was mir an dem so gut gefällt. Die Ballsicherheit, die Absicherung und auch, dass er teilweise Gegenspieler kaltgestellt hat, ist natürlich schwierig. Weil eben das unser System oder unsere Saison davon gelebt hat, wie du es ja gerade schon gesagt hast, wenn die Helden von vorher schwächeln, kommen neue Helden und fangen das auf. Ne? Deswegen, die Tiefe des Kaders war richtig. Aber hatte Dietmar Hirsch einen Anteil daran, dass wir so einen Auf und Ab bei den Spielerleistungen hatten? Wie schätzt du das ein?
Ich würde sagen, es war einer seiner Stärken sogar, das so aufzufangen und die Spieler im Prinzip immer so bei Laune halten zu können, dass du im Prinzip, wenn die einen nicht performt haben, die anderen nachkamen. Nur, und wenn wir auch auf die nächste Saison schauen, glaube ich schon, dass es wichtig sein wird, einen Mannschaftskern zu haben. Ich finde, den hast du beispielsweise in der Abwehr schon mehr, aber offensiv, da war einfach zu viel Fluktuation. Es ist halt immer eine Frage der Balance am Ende des Tages. Ne? Es schadet nicht, dann im Zweifel und Sperren, Verletzungen haben wir in der Saison auch gesehen, die werden kommen. Manche sind auch noch langfristiger und da kann es nie schaden, wenn du da immer Leute hast, die direkt reinspringen können. Aber diese Fluktuation ist am Ende auch ein Problem, wenn du dann hinten raus den Schlussstrich ziehst und sagst, boah, mit wem kann ich denn jetzt wirklich realistisch dauerhaft in die Zukunft gehen? Ein Beispiel, du hast das jetzt am Wochenende Susek Symala, die da super performt haben, die ja im Prinzip ja auch in der Hinrunde, die waren da ja nicht wegzudenken. Jetzt war natürlich Symala zwischendurch auch lange Zeit verletzt, bei dem mache ich mir keine Sorgen, dass der auch wieder zu alter Stärke zurückkommt. Bei Susek beispielsweise war ich dann eher in der Rückrunde an vielen Stellen dann doch ein wenig ernüchternd, was die Leistung angeht.
Voll,
das ich auch. Dasselbe gilt für mich auch für Sazar. Übrigens aber herzlichen Glückwunsch, da ist ja offensichtlich Nachwuchs im Anmarsch, also Glückwunsch an dieser Stelle. Das war jetzt ein bisschen random in meine Kritik eingebaut, aber wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Aber Sazar, der ja wirklich am Anfang mit Bulic, das war fix am Anfang der Rückrunde und jetzt hinten raus, boah, ist da auch ordentlich die Luft ausgegangen, leider, an dieser Stelle. Ein Kota dachte ich, boah, das wird sich ganz schnell erledigt haben. Der hat jetzt auf einmal hinten raus richtig aufgedreht. Also
ich hoffe, dass wir den halten können, auf jeden Fall. Dann müssen wir ja mal schauen. Ne? Also, ich muss sagen, bei Meuer, du hast ja auch was zu Neumeier gesagt, 2 Tore, 3 Vorlagen. In der abgelaufenen Saison in der dritten Liga auch nur 37% Startelfquote und 35% der Spielminuten bekommen. Ja, um nochmal auf den zurückzukommen, da hätte ich mir auch vorstellen können, den zu halten auf jeden Fall. Einfach, weil er wie so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser ist, so jemanden dann zu haben, besser als nicht zu haben. Aber vielleicht stellt er sich auch was anderes vor und sagt sich, ich möchte auf jeden Fall Stamm spielen. Na, also die persönlichen Gepflogenheiten bzw. die persönlichen Wünsche der Spieler beachten wir dabei ja gar nicht. Wir gucken ja nur auf die MSV-Seite und müssen sagen, ja gut, er ist sehr vielseitig, er kann vom Sturm bis auf die 6 fast alles spielen, aber auf der anderen Seite, wenn er nur gebraucht wird, wenn andere fehlen, dann ist ein Meuer vielleicht auch unglücklich. Dementsprechend könnte es auch da irgendwie daran liegen. Und wir wissen natürlich auch nicht, ob die Spieler, könnte natürlich auch schon sehr gut sein, dass die Spieler auch schon einen anderen Verein in der Hinterhand haben, wo sie sagen, ich glaube, da werde ich glücklicher und da werde ich mehr Spielzeit bekommen. Genau, dann gibt es ja noch offene Baustellen. Also Paris war eine, Tukbenio war, glaube ich, eine, Dittgen war eine.
Genau.
Und wer noch?
Töpken,
genau. Ich würde ganz ehrlich sagen, bei Tukbenio, ich bin mir nicht sicher, auch da hatten wir eine Phase, wo das wo er reingeworfen wurde, wo er quasi dann als Wandspieler benutzt wurde. Das hat ganz gut funktioniert.
Ich glaub, das war so Oktober, November. Ich erinnere mich noch an das Saarbrücken-Spiel auswärts, wo er da ja reingeworfen wurde und ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
Also das hat immer wieder geklappt. Deswegen auch da schwierig, das wirklich zu Ende zu bewerten, würde ich sagen. Ich bin sehr dafür, dass man eine Tiefe im Kader weiter beibehält. Und deswegen ist alles haben besser als nicht haben. Natürlich muss man aber schauen, dass man sich auch weiterentwickelt. Und beim Thema Weiterentwicklung, dann muss man natürlich auch hoffen, dass so ein Dennis Borkowski wieder fit wird. Ich glaube, die Verantwortlichen halten große Stücke auf ihn. Mhm. Und könnte mir dann auch vorstellen, dass er dann, wenn er sich dann in der nächsten Saison von seiner Wadenverletzung mal komplett erholt, dass er dann auch wieder richtig angreifen kann und dann ein wichtiger Baustein sein könnte. Im Sturm ist es dann aber schon relativ dünn, weil Tim Heike, der hat ja jetzt schon überhaupt keinen grünen Rasen mehr gesehen. Töpken müssen wir abwarten, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass er geht. Dann hast du noch Lobinger und Krüger als Stürmer im Prinzip nur noch, ne?
Bürotechnik ist kein Verbrechen!
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Also bei Krüger scheinen sich ja auch so ein bisschen die Geister. Ich finde, jetzt hinten raus hat er durchaus gezeigt, auch mit seiner Erfahrung, auch wie er im Anschluss auch auf uns Medien zugeht, auch wenn es nicht so gut läuft. Auch da merkst du, der Mann hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Ich würde mit Krüger auf jeden Fall weitermachen. Tim Heike, das Kapitel ist abgeschlossen. Also kann mir keiner was anderes erzählen. Da wird die Trennung erfolgen, alles andere würde mich wundern. Ansonsten, wen hattest du noch angesprochen? Muss mal kurz auf meinen schlauen Zettel hier gucken. Ja gut, bei Lobinger denke ich mir auch so, und das wird ein Ziel sein für die neue Saison, wenn wir auf das sprechen, was sich verbessern muss, dass Lobinger vor allem besser in Szene gesetzt werden muss, weil du hast auch hinten raus gemerkt, auch er wurde nicht, er hat sich auch da sehr festgefahren, teilweise auch in der Spielweise, sah da auch einige Male unglücklich aus. Insofern muss da auch der Fokus drauf liegen, dass du die Stürmer, egal wer es dann am Ende des Tages ist, und es wird vor allem Lobinger sein, bin ich mir ziemlich sicher, dass du den da auch besser in Szene setzt. Vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Personal, auch Connor Noss, der ja wirklich eine wahnsinnige Hinrunde gespielt hat und jetzt auch hinten raus wirklich Einsatz ist immer top, auch wenn er von der Bank kommt und so weiter. Aber was Tore und so weiter angeht, auch da war es hinten raus jetzt nicht mehr ganz so dolle. Und wie gesagt, es wird, finde ich, gerade auf diese Spieler Susek, Hymala, Noss, die ja wirklich die Achse waren in der Hinrunde teilweise, dass die den nächsten Schritt machen müssen in der nächsten Saison. Und da habe ich keine Zweifel, dass die das definitiv können. Und in Konkurrenzsituation mit einem Dominik Kota und wer weiß, wer da sonst noch so kommt.
Also glaubst du tatsächlich, wir haben jetzt bei Spielern wie Simala zum Beispiel und einem Spieler wie Noss, gerade ich schaue da so ein bisschen auf Simala wegen seines Alters, der hat noch ein Jahr Vertrag. Also du würdest mit dem auch in die neue Saison gehen, der muss sich weiterentwickeln und dann auf Perspektive dann noch einen weiteren Vertrag unterschreiben, damit der nächste Saison nicht ablösefrei geht.
Mit Simala würde ich auf jeden Fall weitermachen. Ich würde vielleicht noch einen anderen Namen in diesem Zuge reinwerfen. Was macht der MSV mit Jakob Bogians?
Ich glaube, das ist die Frage, die die allermeisten umtreibt. Er hat ja auch noch einen Vertrag bis 2028.
Ja. Ne?
Und ich würde auch so gerne wissen, was das Problem war oder ist.
Ich meine, er kam ja nach seiner langen Verletzung zurück.
Genau.
Hatte Kurzeinsätze gegen Schweinfurt und Havelse. Und danach, ich glaube, ein Spiel hat er noch krank gefehlt. Oder bei einem Spiel war noch irgendwas. Aber ansonsten stand er eigentlich theoretisch immer zur Verfügung, hat aber gar nicht mehr gespielt.
Es sind 4 Spiele insgesamt für Jakob in dieser Drittligasaison.
Naja. Also wie gesagt, dass man natürlich nach dieser schwerwiegenden Verletzung eine Weile braucht, um wieder reinzukommen. Aber wenn du schon 2 Kurzeinsätze hattest, dann verstehe ich absolut gar nicht, warum dann hinten raus dann gar nichts mehr hinzukam.
Er hatte gegen Essen, hat er dann mit einer Zehenverletzung laut Transfermarkt nochmal gefehlt.
Ja,
also
genau,
scheinbar,
das war das.
Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach scheinbar noch nicht wirklich wieder on peak fit ist. Ne? Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das liest sich halt so, wie gesagt, ne? Ein Unterschenkelbruch ist halt keine kleine Geschichte. Und dann wieder anzuknüpfen, ist vielleicht dann auch so eine Synergiegeschichte, dass man sagt, ich habe jetzt hier die Mannschaft, mit der ich arbeite und dann kommt ein Langzeitverletzter zurück, vielleicht Schwierigkeiten, das dann in das gängige System zu integrieren, wo ich mir auch denke, so einen richtigen Zehner, wie wir ihn mit Grille Feed ja auch haben. Das ist ja gar nicht so beim System Hirsch so klassisch gewollt. Ne? Zumindest meistens nicht. Ein Feed wurde auch erst wieder erfolgreicher, als man ihn dann eingesetzt hat, erstens. Und dann auch zweitens irgendwie weiter hinten eingesetzt hat. Und hat dann auch wieder seine Qualitäten einsetzen können. Bei einem Bokians kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass der in der nächsten Saison, wenn er wieder eine volle Vorbereitung mitgenommen hat, ja, dann auch wieder angreift. Ich kann mir aber auf der anderen Seite auch gut vorstellen, dass es dann heißt, in dem System, das ich spielen möchte, findet jemand deiner Couleur oder deiner Position irgendwie nicht statt. Und dann wird er sich einen anderen Vertrag suchen. Dann ist aber natürlich die Frage, der ist noch zwei Jahre gebunden. Wer würde uns den abnehmen? Und wäre das überhaupt so gewollt von den meisten Fans? Glaube ich nämlich nicht. Weil die sind, glaube ich, was ich sehr gut nachvollziehen kann, immer noch sehr verliebt in Jakob Bokians. Einfach, weil er ja immer wieder hat aufblitzen lassen, was für ein geiler Kicker er ist.
Aber ich sag mal so, die Konkurrenz zur neuen Saison wird ja nicht weniger werden. Insofern, ja, das ist, also Bokians ist tatsächlich eine Sache, wo ich wirklich ganz große Fragezeichen habe, wo der MSV da genau hin möchte mit ihm oder auch nicht. Wenn ich jetzt mal deine Worte so nehme, dann wird's halt, wie gesagt, für ihn wichtig sein, halt in der Sommervorbereitung halt von Anfang an halt da zu sein und sich sehr früh seinen Platz zu sichern. Anders wird das, glaube ich, sonst dann nichts mehr.
Wir müssen auch noch schauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall, ja, einmal quer geschaut auf Rasim Bulic. Die Gerüchte müssen wir natürlich gleich auch noch einmal schauen. Auch du hast da ja tatsächlich, hat das Hamburger Abendblatt, das ja zur Funke gehört, glaube ich, da irgendwas ausgegraben von wegen Richtung St. Pauli. Da wollen wir ja gleich auch noch mal drauf kommen. Jetzt ist es ja so, ne, ich gucke hier auf den Sturm. Es muss auf jeden Fall sich was im Sturm verändern, wenn wir am Ende dann mit Lobinger, Symala und Krüger, eigentlich ja nur Lobinger und Töpken, wenn Töpken verlängert, dann dasteht als richtige Stürmer. Also da würde ich mir auf jeden Fall noch einen wünschen, wenn ich könnte. Es kommen ja aber eigentlich 4 Stürmer zurück, nämlich Andi Wisser von Sparta 2, Louis Hartwig von Bochum 2, Gerrit Wehkamp von Schalke 2 und Yannick Zamel von Blau-Weiß Lohne. So wie ich aber gehört habe, hat keiner von denen eine Zukunft beim MSV.
Ich habe da nichts anderes gehört und ja, es wäre ehrlicherweise auch komisch. So, also
auch bei einem Louis Hartwig, muss ich dir ganz ehrlich sagen, in 33 Spielen in der Regionalliga 11 Tore, 6 Vorlagen. Keine Ahnung. Also als Hinterhandspieler könnte ich mir den noch am ehesten fast vorstellen.
Möglicherweise, aber dann ist ja auch die Frage als Hinterhandspieler, ne? Also ja, okay, du wirst jetzt natürlich nicht noch einen dritten Lobinger finden, der sich dann da ganz hinten einreiht. Insofern würde das vielleicht von der Hackordnung eher, würde das super gut reinpassen. Aber dann ist auch wieder die Frage, weißt du, er hat jetzt lange Regionalliga gespielt, würde er wirklich diesen Impact dann da reingeben? Aber das kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, Statistik sieht ja ganz gut aus eigentlich. Aber ich habe da eigentlich auch eher die Information, dass es da jetzt für keinen weitergeht beim MSV. Ja. Oder zumindest jetzt nicht, keine Ahnung, vielleicht überlegt man dann ja noch eine Leihe zu machen. Ist ja alles möglich in diesem Business. Aber zumindest jetzt nicht dauerhaft jetzt im Kader für die nächste Saison. Aber nobody knows.
Dann hatte Chris Schmoldt ja auch noch was ganz Interessantes gesagt. Es wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen ziehen mit unseren Spekulationen oder generell mit Spekulationen, weil der Kader wird zum Vorbereitungsstart noch nicht vollständig sein, aber das auch mit Absicht. Was meint er damit?
Ja, da müsste ich jetzt interpretieren, ehrlicherweise. Also keine Ahnung, also wenn du sagst, der Trainingsauftakt ist ja am 30. Juni und es ist ja erfahrungsgemäß auch immer so, dass da das noch nicht fix steht. So, das ist bei allen Mannschaften so.
Aber ist es nicht häufig so, dass man sagt, man will möglichst alle für die Vorbereitung da haben? Ich glaube, er bezieht es dann nämlich darauf, dass er sagt, wir beobachten ja den Markt und da kann es immer sein, dass ja eine gewisse Transferbewegung andere Transfers möglich macht. Ich glaube, so war es zum Beispiel letztes Jahr bei Dennis Borkowski. Ne, der ist dann quasi einem vor die Füße gefallen. Ich glaube nicht, dass der in der Planung von Anfang an mit drin war, sondern dass das dann so war, ey, den können wir zu guten Konditionen bekommen. Und ich glaube, dass darauf dann auch dieses Jahr beim MSV wieder spekuliert wird. Also ich ziehe das in die mögliche Richtung, dass er sagt, jo, der Markt wird halt beobachtet und der wird halt nicht am 30.06. geschlossen sein, sondern nimmt halt ja dann erst Fahrt auf.
Ne? Ja, es ist ja auch noch so, dass ne, mit der ganzen Sache mit WM auch so natürlich, auch wenn der MSV jetzt nicht in diesen Gefilden fischt, ne, aber dass der Markt ja allgemein erst später sowieso dadurch in Gang so richtig kommt. Und was ja auch immer die Sache ist, wenn du auch, wir haben ja jetzt viel über die offensive Mittelfeld gesprochen und bei der Abwehr, aber wenn du auch so die meisten Spieler, und ich glaube, das wird schon so der Fall sein, ja auch behältst, dann musst du ja jetzt, sage ich auch mal, jetzt nicht unbedingt an vorderster Reihe jetzt vorpreschen, sondern du hast diesen Platz 4 geholt aus guten Gründen. Ja, wir haben auch gesagt, wo die Baustellen noch sind, aber trotzdem sage ich, dass dieser Kader jetzt nicht, also jetzt nicht so ist, dass ich jetzt sagen müsste, du müsstest jetzt voll krass in die Offensive gehen, sondern du hast, finde ich schon, wenn du jetzt nicht größere Abgänge hast oder sehr viele, hast du schon ein gewisses solides Fundament, mit dem du arbeiten kannst und dann hier und da noch die eine oder andere Stellschraube oder Lücke zu schließen. Mhm. Ich finde, dafür ist der Kader schon stark genug, aus meiner Sicht. Und da steckt vielleicht, wenn wir auf die letzte Saison gucken, steckt vor allem da auch noch wesentlich mehr Potenzial drin, was du rausholen kannst. Du musst es natürlich auch rausholen, aber dafür hast du ja jetzt dann auch Vorbereitung, Zeit dafür.
Ja, absolut. Also auf der einen Seite wünsche ich mir natürlich, dass viele Spieler bleiben. Auf der anderen Seite ist das ein frommer Wunsch, weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Thema Rasim Bulic gucken, natürlich ein Spieler, der sich diese Saison aufgrund gerade seiner Energieleistung ja in den Mittelpunkt gespielt hat, da gab es jetzt direkt auch schon am Samstag, war das eher Thema. So, wo wird Rasim hingehen? Er wirkt ja jetzt ja auch so ein bisschen bedeckt. Viele interpretierten da schon was rein, so von wegen, dass es da Richtung Abschied geht. Osnabrück, St. Pauli, hast du da irgendwie so ein bisschen Licht, das du ins Dunkel bringen kannst?
Also letztendlich, was man so hört, ist, dass er sich hier sehr wohl fühlt. Also darum geht's nicht. Aber klar, ich meine, er ist 25. Da kann man vielleicht schon mal an den nächsten Karriereschritt denken. Auf der anderen Seite, was positiv für den MSV spricht, dass du überhaupt ja in dieser Range bist, in die zweite Liga zu kommen, finde ich, ist das eine Situation, die ihm, sage ich mal, so zum Denken bewegen könnte, zu sagen, ey, mit dieser Mannschaft, in der ich mich sehr wohl fühle, in der ich geschätzt werde, mit der ist doch wesentlich mehr möglich, wie man es vielleicht nach dem ersten Jahr dritte Liga gedacht hätte. Und ich sage mal so, du hast jetzt einen FC St. Pauli, ja, okay, die sind gerade aus der Bundesliga abgestiegen, aber du kommst da rein in ein Team, was sich erst in der zweiten Bundesliga wieder behaupten muss. Das ist ja die Gefahr oder die Chance, dass du direkt wieder hochgehst, ist eher selten gegeben in dieser Konstellation. Eher umgekehrt musst du häufig aufpassen, dass du nicht direkt nach unten durchgereicht wirst. Insofern ist das auch eine schwierige Situation. Und bei Osnabrück wiederum kannst du genau dasselbe sagen, dass es für die vor allem gegen den Abstieg geht. Und dann ist die Frage, natürlich finanziell wäre er da besser gestellt, wie in der dritten Liga beim MSV sehr wahrscheinlich. Aber willst du denn da in dieses Umfeld jetzt direkt hineingehen? Das ist halt die Frage, die nur er beantworten kann. Wie auf der anderen Seite zu sagen, ich bin nur 25, ich habe gesehen, was möglich ist. Jetzt im Sommer verbessern wir uns an der einen oder anderen Stelle da, machen spielerisch den nächsten Schritt und dann greife ich in der nächsten Saison nochmal mit dem MSV an. Und wenn es dann nicht klappt, aber auch bei ihm, ne, Vertrag bis Juni 2027, es ist ein schwieriges Konstrukt. Ne? Also,
was sagst du denn zum Gerüchten zu St. Pauli?
Also
so laut Hamburger Abendblatt ist nichts dran. Also hat man sich intern wohl nicht damit beschäftigt. Also die sagen zwar selbst, er wäre eine würde passen, irgendwie das kam von denen, das würde passen, sagen, aber ja. Hinten raus war dann irgendwie, ja, aber man habe sich, das ist natürlich ein Lippenbekenntnis im Zweifel, aber man habe sich nicht mit Bulic intern befasst. Ich muss auch dazu sagen, Bulic ist ein Mentalitätsmonster, ist jemand, ist auch ein absoluter Lieblingsspieler auch, ne, auch von mir, aber ich finde, das möchte ich ganz klar auch mal sagen, der macht auch sehr viel Wett dadurch, dass seine Mentalität so überkrass ist. Ja. Also ne, dadurch, da gibt's schon teilweise Abspielfehler, da gibt's Technikfehler. Die macht er dadurch weg, dass er dann nochmal 110% oder nochmal 10 über die 100 hinausgeht. Noch mehr macht, noch mehr die versucht, die Lücken zu schließen. Also läuft und dann Lücken, die er reißt, auch wieder schließt. Ne? Und dadurch wirkt er halt sehr auffällig, weil er überall gleichzeitig ist und dann auch noch anfeuert und voll dabei ist. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat er da auch im Vorwärtsspiel und bei manchen Pässen auch teilweise Limitierungen. Und die sah man auch. Und ich finde, die werden übertüncht von dem, was er mental einfach leistet. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, der ist entbehrbar oder sowas. Nur ich finde, teilweise wird mir da zu krass, also wird er zu krass auf den Podest gehoben, weil auch der kann nur glänzen, wenn auch andere Teile der Mannschaft gut funktionieren und auch mit ihm mitziehen und diese Energie mit aufnehmen und nicht sagen, was will er denn? Sondern er hat es ja geschafft, dass alle auch seine Mentality irgendwie auch übernehmen oder die ganze Mannschaft diese Mentality hat.
Oder dem folgen.
Ja, genau. Und deswegen möchte ich nur dazu sagen, ich finde Mentalität, da wird ja auch der FC Bayern weiterhelfen, so blöd es klingt. Weißt du, was ich meine?
Natürlich.
Ne? So, aber spielerisch fände ich es, glaube ich, gut, wenn er bei uns bleiben würde, weil ich glaube, er kann sich bei uns noch weiterentwickeln und ich wünsche es ihm natürlich nicht, aber vielleicht riskiert er auch bei einer Mannschaft wie St. Pauli oder einer Mannschaft, die dann versucht, auch oben wieder in der ersten Liga anzuklopfen, riskiert er vielleicht dann auch mehr Benchtime zu kassieren.
Ich meine, er hat ja schon mal bei Regensburg auch erlebt, wie es anders laufen kann.
Er ist mit Regensburg abgestiegen.
Und insofern, wie gesagt, Umfeld gut. Hast große Chancen, du bist in der Entwicklung, in der sportlichen Entwicklung deutlich weiter, wie man es vor der Saison gedacht hätte. Insofern gibt es da sehr viele realistische Möglichkeiten und hat der MSV hoffentlich gute Argumente, ihn da weiter zu behalten. Aber natürlich spielt er das Finanzielle im gewissen Sinne wahrscheinlich.
Würdest du eine halbe Million für den nehmen? Würdest du sagen, halbe Million, dann schau?
Das ist jetzt eine Frage, also... Weil die kann ich echt nicht beantworten. Also, keine Ahnung.
Ja, okay.
Da möchte ich jetzt auch nicht mit dem finanziellen Rahmen und so. Das möchte ich nicht bewerten.
Ganz schwierige Situation auf jeden Fall. Also, noch ist ja wenig auch an Gerüchten durchgedrungen. Irgendwie Mitte des Monats gab es schon Yassine Bouchama. Spielt bei Preußen Münster, hat auch hier schon bei Homberg mal gespielt. Ist so, wenn man seine Vita anguckt, so ein bisschen Typ Straßenkicker vom FC Krai nach Strahlen und hast du nicht gesehen. Und jetzt tatsächlich aber irgendwie in der zweiten Liga angekommen und da auch 27 Spiele gemacht. An dem sind auch andere Vereine interessiert, müssen wir schauen. Also das Gerücht ist, glaube ich, das irgendwo stand der MSV dazwischen. Werden wir schauen. Dann gab es aber noch einen Nick Seidel, glaube ich, heißt er. Ne?
Vom 1. FC Nürnberg.
Ausgebildet bei Karlsruhe und bei Nürnberg. Da waren auch schon so welche, weiß ich nicht. Aber gerade wenn wir Dreierkette spielen, würde ich mir mehr junge Innenverteidiger Marke Schlicke wünschen. Ja. Das würde ich auch nicht so verstehen, dass es dann heißt, okay, Schlicke muss sich dann hinten anstellen oder man setzt jemanden vor Schlicke. Sondern ich bin auch der Meinung, wir müssen schauen, was mit Ali Hahn ist.
Ja.
Ne? Weil er hatte jetzt ja schon am Schluss, man muss es einfach sagen, abgebaut so ein bisschen. Und das meine ich halt, wie gesagt, auch nicht böse oder sonst was. Aber er hatte tatsächlich dann nicht mehr an diese Leistung anknüpfen können.
Naja, lange Zeit auch verletzungsbedingt raus. Ich finde, das ist so ähnlich wie so ein bisschen das Manuel-Neuer-Phänomen. Weißt du, du bist in einem gewissen Alter. Gut, Manuel-Neuer ist noch ein Stück älter. Aber ab einem gewissen Alter, ne, du kommst halt nicht mehr so schnell aus Verletzungen zurück. So, und wenn du dann wieder drin bist und dann sind andere drin, wir hatten das Thema ja schon die ganze Zeit, Schlicke und Fleckstein haben es nicht schlecht gemacht über die Zeit und dann tut sich auch ein Ali Hahn schwer, da wiederzukommen. Davon mal abgesehen, dass bevor er auch verletzungsbedingt ausgefallen ist, wie gesagt, auch leistungsmäßig hat er ja auch selbst gesagt, dass jetzt die letzten Spiele nicht ganz so doll waren.
Ja, wie gesagt, also da muss ich auf jeden Fall sehr viel tun in der Viererkette im Sturm. Das Mittelfeld sehe ich, um das ganze Thema noch ein bisschen abzuschließen, wenn ein Bulic bleiben würde, dann haben wir da Zazar, Bulic, einen Grillefied. Da sehe ich auf jeden Fall schon die besten Ansätze, wo ich auch sagen würde, das kann auch nächste Saison so weitergehen. In der Viererkette oder Dreierkette muss sich was ändern. Bitter kann sich hoffentlich wieder richtig auskurieren und anknüpfen an seine obergeile Prime-Bitter-Saison. Und ja, auch so jemand wie Joskun und Jessen haben sich natürlich...
Mit denen kannst du weitermachen.
Also. Haben sich natürlich auch tatsächlich in unsere Herzen gespielt und sind tatsächlich auch noch mal ein Stück weit besser geworden. Und da sehe ich auf jeden Fall, dass wir da auf jeden Fall weitermachen müssen.
Ja.
Und ansonsten hoffen wir mal, dass wir in den nächsten Wochen so mehr Klarheit darüber haben, was mit Rasim Bulic passieren wird. Hm. Wer kommt, wer geht. Und jetzt müssen wir am Schluss, ja, Tschüss sagen erstmal für eine gewisse Zeit. David, du gehst nämlich tatsächlich ins Krankenhaus. Es klingt so martialisch. Und dir wird der Kiefer gebrochen.
Nein, muss da mal was korrigieren lassen. Dementsprechend mache ich dann den Juni aufgrund dessen jetzt erstmal Pause.
Krass.
Unfreiwillige Pause tatsächlich, aber werde dann hoffentlich Anfang Juli sehr wahrscheinlich auf jeden Fall wieder da sein und dann natürlich auch mit ins Trainingslager fahren. Können wir vielleicht noch mal kurz die Saisonvorbereitung einmal schnell sagen?
Klar.
Haben es ja vorhin gesagt, offizieller Trainingsauftakt ist am 30. Juni an der Westender Straße. Vorher gibt es noch interne Tests, so ein bisschen. 2. Juli, erstes Testspiel, Viktoria Buchholz zum 120. Vereinsjubiläum. Einen Tag später gibt es das 125-jährige Vereinsjubiläum von Preußen Duisburg.
Ja.
Am 3. Juli gibt es da das nächste Testspiel. Und dann am 5. Juli, wie gesagt, geht's in die Niederlande, ins Trainingslager. Dort gibt es auch 2 Testspiele. Ein Gegner weiß ich auch schon. Verrate ich an dieser Stelle nicht.
Du kannst ja kommen. Vettis muss auch liefern.
Nein. Aber man kann sich's denken. Ich glaube, gegen die hat der MSV, glaube ich, auch schon öfter getestet. Wichtig dazu, beide Spiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und dann am 18. Juli gibt's nochmal einen XXL-Test beim Bonner SC. 2x60 Minuten. Also insofern schaut da auch gerne vorbei. Es sind auch noch weitere Testspiele geplant, aber da gibt's weder Gegner noch Terminierung. Und der MSV plant wohl auch eine eigene große Saisoneröffnung. Also schauen wir mal.
Wir werden hoffentlich dann auch mal in die Niederlande fahren, vielleicht auch da zusammen mal was machen und vielleicht auch was für den Streifendienst aufnehmen. Stay auf jeden Fall tuned. Und ja, ansonsten heute Abend... Relegation.
Oh, ja, stimmt. Da war ja noch was.
Heute Fürth gegen Essen. Meinst du, die Essener nehmen den Pfosten auch mit nach Fürth?
Ja, nee, das glaube ich nicht.
Aber auch, was für eine Aktion, oder?
Ja, wobei ich da auch immer sage, letztendlich und den MSV-Fans oder der aktiven Fanszene wird da bestimmt was einfallen, wo da wieder die Retourkutsche kommt. Also es geht ja immer so ein bisschen hin und her.
Ich muss dazu sagen, ich fand es wirklich witzig. Die Aktion fand ich lustig. Wurde natürlich, also mal abgesehen davon, dass es natürlich Hausfriedensbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung ist, finde ich die Aktion so gesehen lustig und muss trotzdem sagen, liebe Essener, wir scheinen ja sehr in euren Köpfen zu sein. Wenn eure eigentlich wirklich gute Saison sich auf unseren Pfostenschuss beschränkt, dann ja, müsst ihr selbst wissen. Und auch wenn ihr uns nochmal 3 Pfosten klaut, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde eine falsche Fanbeauftragte, falsche Flyer im Block und ferngesteuerte Rauchtöpfe im Block irgendwie dann immer noch cooler als einen geklauten Pfosten.
Da sprach jetzt der MSV-Fan. Aber letztendlich ist das so ein Hin und Her. Und ich sag mal so, den Pfosten hätte sich das MSV-Museum wahrscheinlich jetzt nicht ins Regal gestellt.
Das kommt ja noch dazu. Kein Duisburger vermisst diese Pfosten. Jeder Duisburger will diesen Pfosten auch am liebsten verbannen. Also vielen Dank, macht damit, was ihr wollt.
Von daher ist er jetzt sowieso weg. Und ja.
Ja.
Ich meine, guck mal, ich konnte bei der Aktion von 1860 auf der FC Bayern Meisterfeier und das war ja nun wirklich gut, da kann man sagen, vielleicht Straftatbestand der Beleidigung, wenn man es hochhängt, ansonsten wurde da ja wirklich im Vergleich, deswegen war das ja, und selbst da konnte ich drüber lachen irgendwo.
Das war so gut, alle machen mit, das war einfach herrlich. Naja, gut. Wir müssen jetzt aber erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause.
Ja.
Tatsächlich, jetzt wird also nächste Woche kein Streifendienst erscheinen. Wir werden euch aber natürlich auf dem Laufenden halten, auch über den NRZ-Kanal bei Instagram, falls irgendwas Neues erscheinen sollte. Wir müssen mal schauen, so ein bisschen in die Planung. Das heißt, mal vielleicht mit einem offiziellen ein Sommergespräch führen. Wie wird's so weitergehen? Wie ist so der Stand der Dinge? Das wird auf jeden Fall kommen. Stay tuned. Und ansonsten, macht auf jeden Fall so weiter mit Kommentaren und gebt uns ein Abo bitte. Das wird uns so sehr helfen. Das wäre wirklich toll. Und ansonsten, ja, sehen wir uns bestimmt einmal in dieser Sommerpause mindestens und ansonsten dann in Holland. Ich sage ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für diese super geile Saison. David, auch vielen Dank.
Danke auch, Tim.
Das
haben wir gut gemacht, glaube ich, hoffe ich mal.
Dass wir verschiedener nicht sein könnten, zusammengefunden haben, um dieses Produkt weiter nach vorne zu bringen. Darauf freue ich mich schon auf in der nächsten Saison.
Mich auch.
Und dann sage ich ciao, ciao, ihr Lieben. Habt erstmal einen schönen Juni und wir sehen und hören uns bald.
Einen schönen Sommer.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk, eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.